Deutschlandfunk.
Stell dir vor, du führst ein Technologieunternehmen, das den globalen Markt dominiert. Dein Team erfindet die Digitalkamera. Ihr besitzt Instagram, bevor es Instagram überhaupt gibt. Und trotzdem seid ausgerechnet ihr es, die an der Digitalisierung scheitern. Der Kodak-Effekt erklärt, warum Unternehmensgiganten sterben.
Deutschlandfunk Nova.
What the Wirtschaft mit Bo-Hyun Kim und Gregor Lischka.
So, und mach hier mal einen kleinen akustischen Effekt. Bo, du siehst es.
Was ist das?
Na, das ist die berühmte gelb-rote Filmdose von Kodak. Sehr ikonisches Design. Ich würde tatsächlich wetten, die Filme von Kodak kennt wahrscheinlich jeder, selbst wenn ihr, die gerade zuhört, vielleicht in einer Zeit aufgewachsen seid, wo kein Schwein mehr analog fotografiert hat, sondern nur noch mit dem Smartphone schießt. Wer früher schon aufgewachsen ist, der kennt das hier auf jeden Fall, oder?
Ja, und spätestens von den Kinderalben. Also diese großen Dinger, die irgendwie zu Hause sind, wo man durchblättern kann und alle Bilder so ein bisschen, naja, semi-professionell aussehen.
Genau. So ging es dir wahrscheinlich, die wie ich in den 90ern geboren sind. Wir sind Gregor Lischka und
Bo-Hyun Kim.
Und wir bei What the Wirtschaft schauen hier ja alle zwei Wochen auf die großen und kleinen Wirtschaftsstories um uns herum und was die uns so über unsere Welt und unseren Alltag erzählen. Und da sind wir in Bezug auf diese allseits bekannten Filme und Filmrollen und das dahinterstehende Unternehmen auf eine Meldung gestoßen.
Jetzt kommt's nämlich. Kodak steht vor dem endgültigen Aus. Das mussten sie im August 2025 bei der Vorstellung ihrer Finanzzahlen selber zugeben. Die haben gesagt, es bestehen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzuführen.
Darüber haben dann auch mehrere deutschsprachige Medien knapp berichtet. Ist vielleicht auch irgendwo in eurem Newsfeed kurz aufgeploppt. Man könnte meinen, so eine ganz typische Nachrichtenrandnotiz.
Aber nein. Wir wären nicht das Wirtschaftspodcast-Team eures Vertrauens, hätten wir da nicht noch mal ein bisschen mehr drauf geguckt, ein bisschen rumgegraben und glaubt uns mal, da steckt eine ziemlich dicke Geschichte dahinter.
Die Geschichte von einem Unternehmen, das mal eines der mächtigsten Technologieriesen der Welt war und scheiterte, obwohl es ganz vorne an der Spitze des technologischen Wandels stand.
In dieser Folge folgen wir den Spuren des Kodak-Desasters bis heute und stoßen dabei auf ein paar interessante Parallelen zu, sagen wir mal, einem der aktuell größten und mächtigsten Unternehmen der Welt.
Und wir besuchen zum Schluss auch noch mal kurz so etwas wie den Friedhof der Unternehmensgeschichte und stellen fest, Unternehmen sterben schneller, als man denkt.
RIP. Also ich will ganz ehrlich mit euch sein, ich vibe komplett mit. Es ist aber eigentlich Mitte November 1996. Die Backstreet Boys stehen mit diesem Song an der Spitze der deutschen Singlecharts. Kurz davor waren es noch die Spice Girls mit Wannabe, kennt ihr auch alle. Ihr habt, denke ich mal, jetzt einen Eindruck von der damaligen Zeit. Die Musikvideos, die Outfits und Songs der Boy- und Girlbands dieser Zeit. Die sind bunt, die sind locker, alles irgendwie locker, flockig, leicht. Die Welt ist massiv in Ordnung, es sind die 90s eben.
Und wer liefert den Film, um all diese tollen, fröhlich leichten Momente festzuhalten? Das US-amerikanische Unternehmen Eastman Kodak. Kodak steht in diesem Moment an der Spitze seines Erfolgs. Der Unternehmensumsatz peakt bei historischen 16 Milliarden Dollar. Fast 100.000 Menschen arbeiten für Kodak. Der Börsenwert beläuft sich auf ungefähr 30 Milliarden Euro. Und im November 1996, dem Monat, wo die Backstreet Boys ganz oben in den Charts stehen, da kürt das Marktforschungsinstitut Interbrand Kodak zur viertwertvollsten Marke der Welt. Hinter Disney, Coca-Cola und McDonald's, globalen Schwergewichten eben. Und heute stehen auf dieser Liste übrigens Apple, Microsoft, Amazon und auf dem vierten Platz Google.
Das ist schon ziemlich krass. Also ich glaube, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, Kodak war sozusagen das Google der 90er. Merkt euch das Bild vielleicht auch schon mal, wird nochmal spannend. Man muss sich die Bedeutung dieses Unternehmens nochmal vorstellen. Kodak, das war eins der großen Technologieunternehmen des 20. Jahrhunderts. die erste bezahlbare Kamera für die breite Masse, Kodak. Der Film, mit dem die ersten Fotos auf dem Mond geschossen wurden, Kodak. Die Filme, mit denen eure Eltern Fotos von euch als Babys gemacht haben und die heute noch in irgendwelchen Familienalben bei euch rumliegen, auch wieder Kodak.
Zumindest sehr wahrscheinlich. Was es früher bedeutet hat, für Kodak zu arbeiten, erzählt einer der ehemaligen Kodak-Vizepräsidenten Don Strickland in einer Doku, die wir euch auch in die Shownotes packen.
Kodak was the place to work. It was like going to work at Apple, going to work at Google.
Und das liegt auch daran, dass Kodak eine Gelddruckmaschine am Laufen hatte. Ein Geschäftsmodell, das man auch als Razor and Blade Geschäftsmodell bezeichnet, also Klinge und Rasierer Geschäftsmodell. Man verkauft den Leuten einmalig einen Rasierer in dem Bild, aber für die Klingen müssen sie ja immer wieder zu einem kommen.
Und sowas Ähnliches, das kennen wir ja auch von den Nespresso-Maschinen.
Genau, die verkaufen ja den Leuten zwar die Maschine, aber das große Geld verdienen sie wahrscheinlich eher mit den teuren Kapseln. Und das war auch das Kodak-Modell. Sie verkauften den Leuten Kameras, die sie dann vielleicht auch 10, 20, 30 Jahre lang nutzen, aber immer wieder aufs Neue auf die Filme zum Einlegen angewiesen waren. Und die lieferte natürlich Kodak. Oder, wie es der Ex-Vizepräsident von Kodak ausdrückt,
it's all about the film. Film had gross margins of 85%, 80%. Huge.
Huge.
Wenn Kodak also beispielsweise eine Packung Film für $1 verkauft hat, dann hatten sie nach Abzug aller direkten Kosten, also für Materialproduktion und den Transport, immer noch über 80 Cent Gewinnspanne übrig. Kodak war so dominant. Es hatte in den 90ern einen Marktanteil in den USA von über 80%, weltweit von etwa 50%. Kodak war fast schon etwas wie ein übermächtiger Monopolist. Quasi unantastbar also. Aber dann endet die feuchtfröhliche Party für Kodak. Zum Jahreswechsel 1996-97 wird nämlich nach den Backstreet Boys ein neuer Hit in die Charts gespült.
Schön. Das ist genau die Zeit, wo ich geboren wurde. Also ihr merkt, ich bin auch so ein bisschen Teil von dieser Kodak-Story. Ja, parallel dazu, zu diesem Song, geht der Aktienkurs von Kodak in den Folgejahren auf Talfahrt. Die Absätze für ihre Filme und Kameras gehen Stück für Stück zurück. Kodak stellt nach und nach seine Produktionslinien ein. Erst diese Kleinbildkameras, später die Schwarz- und Weißfilme für alle artsy Students vielleicht. Kodaks Kräfte schwinden Jahr für Jahr. Zwischen 2008 und 2011 schreibt der einst übermächtige Technologieriese 4 Jahre am Stück rote Zahlen. 2012 folgt eine erste Insolvenz, danach ein letztes Aufbäumen, die Neustrukturierung. Kodak hat sich dann mehr auf Industriekunden fokussiert, experimentierte seltsamerweise noch mit so einer eigenen Kryptowährung. Meistens ja eine kleine Red Flag. Und jetzt im Jahr 2025 veröffentlicht Kodak eben die Pressemitteilung, in dem es die Möglichkeit des eigenen nahenden Todes kommuniziert. Und es anscheinend endgültig für uns alle heißt.
Time to
wenn ihr wüsstet, wie sehr wir gerade diesen Song fühlen, bisschen problematisch. 133 Jahre Firmengeschichte kämen dann zu einem Ende. Und das ist schon irgendwie krass. Ich meine, Gregor, 133 Jahre, Unternehmen, das so alt wird, das gibt's ja auch nicht so oft. Ich meine, die sind ikonisch und ja, zeitlich passender kann Abgesang dann halt vielleicht auch nicht sein.
Jetzt könnte man natürlich sagen, das alles, was ihr erzählt, ist doch total naheliegend. Der Fotobereich hat sich halt transformiert. Analoge Filme wollte irgendwann ab dem Ende der 90er Jahre niemand mehr bzw. nur noch wenige Leute kaufen, weil Digicams und dann später die Smartphones den Job übernommen haben. Und Kodak hat halt einfach ganz klassisch diese Entwicklung verschlafen. Die Geschichte wäre an dieser Stelle auserzählt. Wir hätten uns diese Folge eigentlich sparen können. Aber nein. Kodak waren nämlich original diejenigen, die die Digitalkamera erfunden haben und auch diejenigen, die schon Instagram hatten, bevor es Instagram überhaupt gab.
Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, what?
So, und um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, tauchen wir jetzt ein in das Jahr 1975. Das Jahr, in dem dieser wilde Song die deutschen Charts mehrere Monate lang dominiert.
Leider schon wieder ein Banger. Also klar, wir können sagen, unsere Eltern, Großeltern hatten einen fragwürdigen Musikgeschmack, aber ja, wir viben auch dazu, sagen wir es mal so.
Sie sagen auch immer, früher hatten wir noch echte Musik.
Ja, naja. Das ist diese echte Musik.
Lassen wir mal so stehen. Ähnlich skurril und wild wie dieser Song, den ihr gerade noch hört, ist nämlich auch die Idee, die ein damals 25 25 Jahre junger Ingenieur bei Kodak hat. Steve Sasson entwickelt ein Gerät, das ihr euch von der Größe wie einen Toaster vorstellen könnt und das so circa 4 Kilogramm schwer ist. Es ist die erste Digitalkamera, die in den Laboren von Kodak entsteht. Und was dann folgt, ist vielleicht einer der fatalsten Fehler der Wirtschaftsgeschichte. Denn das Kodak-Management sagt zu Sasson, er solle darüber jetzt bitte einfach erstmal kein Wort verlieren und tut sonst erstmal nichts. Zumindest nichts, was diese Erfindung so richtig nach vorne pusht und massentauglich macht. Und in einem sehr nischigen Podcast, den wir auf YouTube gefunden haben, einem Clip mit Stand heute, August 2025, ungefähr 300 Aufrufen, erzählt der mittlerweile über 70-jährige Steve Sasson, die Innovation ist nicht gescheitert, weil das Management von Kodak zu kurzsichtig war, was jetzt die potenziellen Möglichkeiten dieser digitalen Technologie betrifft, sondern weil sie einfach nicht gesehen haben, wie sie damit Geld verdienen sollen.
The danger is, and I think this happens to almost any time you have an established organization that has an established product portfolio and established public perception of what they offer the customer, that if there's a change coming, that you don't want to disrupt the present business model with the new business model before the new business model looks like it's at least attractive or more attractive than the existing business model.
Kodak wollte also nicht das alte analoge Businessmodell gefährden, solange sie nicht wissen, was das neue digitale Business überhaupt abwerfen kann.
And with digital photography, that was always difficult. Photographic film and photographic paper are a very profitable product for consumers. Everybody had to buy the film every time they took pictures. And Kodak was one of the few people that could make good photographic film and paper. And so they made a lot of money off of that. And so when we talked about digital, which didn't require film or didn't require photographic paper, they kept saying, well, how are we going to replace the revenue stream by introducing this new product?
Also kurz gesagt, Kodak hatte eine bahnbrechende Innovation vor sich auf dem Präsentierteller. Aber hat eigentlich ja gar keinen Reiz, sie umzusetzen, weil man sonst das eigene gut laufende Geschäftsmodell ja sabotieren würde. Wir erinnern uns an das, was der ehemalige Kodak-Vize gesagt hat.
It's all about the film.
Ja, ja, das tolle Nespresso-ähnliche Geschäftsmodell mit den vielen zu verkaufenden Filmrollen, das wäre halt dahin. Und dieses Grundproblem, vor dem nicht nur Kodak, sondern immer wieder auch andere Unternehmen stehen, hat der mittlerweile verstorbene Harvard-Professor Clayton Christensen mal so als das Innovators Dilemma bezeichnet. Entweder verlassen sich etablierte Unternehmen weiter auf ihr altes Geschäftsmodell, drohen dann aber von Innovationen überholt zu werden, oder aber sie passen sich an die neue Wirklichkeit an und stürzen sich in die Innovation. Dann verlieren sie aber das alte, oftmals halt eben auch natürlich profitable Geschäftsmodell.
Ein Dilemma eben. Der Ökonom Scott Anthony hat dazu auch schon mal vor 10 Jahren einen Aufsatz im Harvard Business Review verfasst und dann auch einen Vortrag dazu gehalten, gibt es auch auf YouTube. Und da erklärt er, dass es eben nicht an der Technologie lag, die irgendwie zu disruptiv war, an der Kodak gescheitert ist. Sie haben ja die Digitalkamera selber erfunden, sondern es lag einfach am richtigen Geschäftsmodell.
The challenge was they never got the business model right.
Und das macht Scott Anthony auch an einem konkreten Beispiel fest. O-Photo. Habt ihr wahrscheinlich noch nie von gehört, ich vorher auch ehrlicherweise nicht, aber man kann sagen, O-Photo war das Instagram des Jahres 2001. Es hätte eines der Unternehmen werden können, auf deren Dienste wir alle täglich Dutzende Minuten und teilweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, Bo, Stunden zugreifen.
Also ich finde es witzig, dass du Dutzende Minuten sagst, weil ich würde behaupten, bei den allerwenigsten Menschen sind es Dutzende Minuten. Ja, lass
eher
es
Stunden.
Uns dabei belassen.
Ja. Genau. O-Photo war also eine Website, auf der man online seine Fotos hochladen und teilen konnte. Und Kodak hatte O-Photo im Jahr 2001 gekauft. Nicht aber, um damit eines dieser ganz großen Unternehmen des Internetzeitalters aufzubauen, das dann Digital First-mäßig soziale Interaktionen, das Teilen von Fotos komplett neu denkt.
Also wie Insta?
Genau. Sondern um das alte analoge Geschäftsmodell zu retten, damit Kunden am Ende die Fotos, die sie auf O-Photo haben, wieder ausdrucken. Auf Kodak-Papier natürlich.
They actually had Facebook before Facebook existed. They bought O-Photo, one of the early photo sharing sites, in 2001, before Zuckerberg had created Facebook, before MySpace existed. It was two hops to create something that today would be tens, if not hundreds of billions of dollars of value. but they missed it.
Ja, das war die Analyse von dem Ökonomen Scott Anthony. Zusammenfassend kann man halt schon sagen, es deutet vieles darauf hin, dass Kodak das technische und personelle Know-how, das Geld, die Marktstellung und ja anscheinend sogar den Weitblick hatte, den Übergang ins digitale Zeitalter zu schaffen und wäre damit heute vielleicht immer noch einer der ganz, ganz großen amerikanischen Tech-Konzerne in der Reihe mit Microsoft, mit Apple und Co. Wenn sie halt eben nicht nur die Kameratechnologie, sondern eben auch ihr Geschäftsmodell mal revolutioniert hätten.
Bekanntermaßen kam es aber ganz anders und es ist langsam aber sicher endgültig time to say goodbye. Das Beispiel vom Abstieg Kodaks ist so berühmt, dass man mit Blick auf scheiternde Großunternehmen, die es nicht schaffen, sich an neue Umstände anzupassen, sogar vom Kodak-Effekt spricht, weil sie sich nicht an tiefgreifende Umbrüche anpassen wollen oder können.
Wandel ist immer, ne? So, und jetzt, wo wir verstanden haben, warum manche Unternehmensgiganten sterben, lohnt es sich ja vielleicht mal hier einen kleinen Transfer zu machen und zu fragen, sag mal, wer von diesen ganzen riesigen Unternehmen um uns herum heute, die eigentlich gefühlt kaum wegzudenken sind, hat seine Halbwertszeit möglicherweise schon längst überschritten und ereilt dasselbe Schicksal wie Kodak?
Und da haben wir in der Folge euch auch schon ein paar Brotkrumen als Spur hinterlassen.
So Hänsel und Gretel-Style.
Genau. Es gibt da nämlich ein paar auffällige Parallelen zwischen Kodak, das in den 90er Jahren die viertwertvollste Marke der Welt war, und dem Unternehmen, das diesen Platz im Jahr 2025 einnimmt. Die Rede ist von Google.
Und ich sag hier nochmal, what?
Google is the new Kodak.
Autsch!
Das nenne ich mal einen Burn, wa?
Aua, genau. Also das war ein Moment aus einem sehr bekannten amerikanischen Podcast. Kim Komando ist die Host. Das ist eine der größten amerikanischen Radiomoderatorinnen, glaube ich, im Bereich Tech und so weiter. Also in den letzten Monaten gab es wirklich eine Serie von Artikeln und Podcast-Momenten wie diesem, die Google attestieren, bald das Kodak-Schicksal zu ereilen. Genauer gesagt müsste man ja jetzt von Alphabet sprechen, also der Muttergesellschaft von Google. Aber seien wir mal ehrlich, Google ist einfach geläufiger und auf jeden Fall prägnanter, also bleiben wir einfach mal dabei.
Ja, und das ist schon hart, ne? Also zu sagen, Google, ja, verschwindet. Und das ist gefühlt so, wie wenn mir jemand sagen würde, hey, morgen gibt es die katholische Kirche nicht mehr, es gibt keine Buttermilch mehr, du kannst nicht mehr einkaufen gehen. Also Google ist ja wohl so omnipräsent, so allwissend. Gott, unser Guru des Internetzeitalters quasi.
Genau, fast. Kaum vorstellbar, aber wir kennen ja jetzt den Fall Kodak und tatsächlich gibt es da ein paar Parallelen. Google ist, was die Online-Suchen angeht, quasi Monopolist. Google bezahlt Smartphone-Hersteller wie Apple ja sogar dafür, dass die Google-Suche auf ihren Webbrowsern als Standardsuche vorinstallieren. Wenn ihr über die Logik solcher Plattformen mehr erfahren wollt, schaut mal auch mal gerne in unserem Feed vorbei. Mitte Juli hatten wir zu Booking.com da auch eine Folge gemacht. Da geht es auch kurz um Google. In jedem Fall abonniert uns gerne mal. Aber bei fast allen von uns gibt es ja, glaube ich, so das Gefühl, wenn wir das hören und auch täglich in unseren Apps und so weiter sehen, an Google kommt man einfach nicht vorbei. Eigentlich. Wäre da nicht vor ein paar Monaten ein Gerichtsprozess gewesen, bei dem ein Apple-Manager so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und dabei auch erwähnt, dass die Google-Suchanfragen auf Apples Safari-Browsern im April 2025 erstmals überhaupt rückläufig waren.
Und ich finde, da gehen die Ohren ja schon so ein bisschen hoch, ne? Da horcht man ja auf. Unter anderem die Kolleginnen und Kollegen beim Finanzportal Bloomberg, die mit im Gerichtssaal sitzen. Die berichten darüber und lassen damit die Alphabet-Aktie mal kurz richtig hart abstürzen. Dieser Apple-Manager hat sich das nämlich so erklärt, dass Nutzer mehr und mehr statt über Google einfach über KI-Tools Suchanfragen raushauen. Und Gregor, wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ist bei uns ähnlich. Also sowas wie Rezepte, ja. Kochen, machen wir alles über Chat.
Auf jeden Fall. Also früher habe ich auch meine Krankheiten, zumindest die eingebildeten, immer gegoogelt. Mittlerweile übernimmt das nicht mehr Dr. Google, sondern Dr. KI. Also ich beobachte das in meiner eigenen Hosentasche
komplett.
Absolut.
Und dann muss es stimmen.
Ja, zumindest bildet man sich das ein. So, aber jedes Mal, wenn ihr dann also in eure Hosentasche greift, ChatGPT, Perplexity AI oder sonst was nutzt, grabt ihr ein bisschen am Grab von Google mit. Denn Google kann jetzt natürlich auch selber auf KI-Suche setzen. Machen sie ja auch. Das heißt, bei denen dann ja Gemini, das Tool. Aber genauso wie Kodak steckt Google in einem echten Dilemma.
Voll. Einerseits muss Google in KI investieren, weil dort wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, da liegt halt die Zukunft der Informationssuche. Andererseits schaufelt sich Google damit eventuell sein eigenes Grab, weil sie ihr Hauptgeschäftsmodell damit zerstören. Bei Google heißt es nämlich, it's all about the clicks.
Aber Milliarden von Dollar werden bei Google verdient, weil Menschen auf Suchergebnisse klicken und direkt daneben stehen dann Anzeigen, die für Google dann wiederum bares Geld bedeuten. Wenn jetzt aber eine KI den Content aus den Webseiten ausliest und die Antworten dem Endnutzer schon direkt liefert, dann brauchen wir alle gar nicht mehr irgendwo auf Links zu klicken und uns durch Websites zu wühlen und dabei Werbung angezeigt bekommen.
Ja, um erfolgreich zu bleiben, müsste Google also eventuell seine eigene Cash-Cow schlachten. Und das fällt einem Unternehmen bekanntermaßen, ich sag nur Kodak, erstmal schwer.
Natürlich bleibt es reine Spekulation, ob Google tatsächlich dem Kodak-Effekt zum Opfer fällt. Schließlich wurden auch in der Vergangenheit schon sehr viele Unternehmen vielleicht auch etwas voreilig totgesagt und etliche von ihnen behaupten sich dann doch bis heute. Aber wir wissen spätestens seit dieser Folge, kein Unternehmen ist unantastbar, ganz gleich wie erfolgreich es scheint.
Wir sind in diese Folge mit der Presserandnotiz gestartet, dass das Unternehmen Kodak vor dem endgültigen aussteht. Und als wir ein bisschen weitergegraben haben, mussten wir feststellen, Kodak war mal eins der größten Technologieunternehmen der Welt, das Google der 90er quasi. Und es lebte auch wirklich diese 90er gute Laune Vibes aus, ein bisschen Backstreet Boys, ein bisschen Wannabe. Aber dann war es halt irgendwann time to say goodbye.
Und wir wollten wissen, wie kommt es dazu, dass solche Unternehmensgiganten sterben?
Im Falle Kodaks haben wir gelernt, was für ein profitables Geschäftsmodell sie in der analogen Zeit hatten. Ich sag nur Razor und Blade Modell. Und wie sie plötzlich vor einem echten Innovators Dilemma standen.
Unternehmen gehen nämlich nicht nur dann unter, wenn sie von den technologischen Umbrüchen ihrer Zeit erfasst und überholt werden. Manchmal stehen sie sogar an der Spitze dieses technologischen Umbruchs, aber sie schaffen es einfach nicht, sich von ihrem profitablen alten Geschäftsmodell rechtzeitig zu verabschieden.
Bummer. Das ist der sogenannte Kodak-Effekt. Schon eine bittere Ironie, selber als erste die Digitalkamera und eben halt auch so eine fette Online-Fotoplattform im Start zu haben. Und dann an der Digitalisierung zu scheitern. Also ja. Sorry, es ist ja schon irgendwie auch, also einfach mies.
Ärgerlich.
Ist mies gelaufen. Bittere
genau.
Pille.
Also deswegen gilt Kodak ja auch als so eines der Beispiele für die größten Fails in der Wirtschaftsgeschichte. Vielleicht wäre Kodak dann ja heute auch eines der Unternehmen, das wir nicht mehr mit diesen nostalgischen rot-gelben Filmverpackungen verbinden, die vielleicht auch noch ein paar Leute zu Hause haben, sondern mit den Apps in unseren Smartphones, auf denen wir täglich Minuten oder sogar Stunden verbringen. Who knows?
Und auch wenn wir nicht wissen, ob Google sich in den nächsten Jahren an den technologischen Umbruch durch KI anpasst oder nicht, was wir jetzt definitiv wissen, Größe allein schützt nicht.
Wir wollen gleich mit euch ganz zum Schluss auch nochmal einen kurzen Spaziergang über den Friedhof der Unternehmensgeschichte quasi machen und schauen, welche Unternehmen denn ein ähnliches Schicksal wie Kodak erlitten haben. Aber davor noch ganz, ganz kurz eine kleine Empfehlung für euch. In unserem Nova-Podcast Hörsaal geht es darum, dass Zeitreisen in Zukunft Realität werden könnten.
Und da gibt es bestimmt ein paar Kodak-CEOs, die sich melden und sagen, hab, hier, ich als Erster.
Nochmal zurück
bitte.
Ins Jahr 1996.
Hallo.
Exakt. Genau. Es geht in dem Podcast um die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, Wurmlöcher, die Anleitung zum Bau von Zeitmaschinen. Diese und alle anderen Hörsaalfolgen findet ihr auch in der Deutschlandfunk-App, genauso wie auch alle Folgen von What the Wirtschaft. Autoren dieser Folge von What the Wirtschaft waren aber Gregor Lischka und
Buchern Kim. Faktencheck, den haben Katrin Krautwasser und Laura Mattausch übernommen.
Produktion hatte der liebe Uwe Bräunig.
Grüße. Und die Redaktion hatte Anne Göbel.
So, und weil wir es jetzt in dieser Folge ja mit dem Thema Fotografie ganz groß hatten und hier jetzt am Ende der Folge ankommen, ist es vielleicht Zeit, jetzt nochmal zusammenzurücken, die Köpfe zusammenzustecken und gemeinsam in das Fotoarchiv, die Galerie derjenigen Unternehmensriesen zu schauen, die längst nicht mehr unter uns weilen. Und das ist jetzt schon ein echter Klassiker. Wir hatten alle eins. Der Akku hat gefühlt eine Woche gehalten. Nokia war der unangetastete Marktführer für Handys. Eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und dann kommt Apple mit dem iPhone, revolutioniert den Markt, nimmt uns unser heißgeliebtes Snake-Spiel weg und Nokia versinkt in der Bedeutungslosigkeit.
Oder nehmen wir mal die Story von Blockbuster, einer riesigen Videoverleihkette mit über 9000 Filialen weltweit. Anfang der 2000er kriegt Blockbuster angeboten, ein junges Streaming-Unternehmen für etwa 50 Millionen Dollar zu kaufen. Aber das Management lehnt das Angebot ab, weil keine Chance. Videotheken werden niemals verschwinden. Sagen wir mal so, der Name des jungen Unternehmens ist Netflix. Und heute, by the way, ungefähr eine halbe Billion Dollar wert.
Hätte man mal bei 50 Millionen angeschnappt.
Schnapper.
Wäre ein
Schnapper,
guter
Schnapper,
Deal
Schnapper.
Gewesen. In dieser Reihe könnte man sicherlich auch auf Yahoo oder BlackBerry verweisen. Aber werfen wir vielleicht auch nochmal einen Blick auf deutsche Unternehmen und besuchen den DAX-Friedhof.
Im Gründungsjahr 1988 zählten nämlich unter anderem folgende Unternehmen zu den 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Gregor, hau raus.
Die Nixdorf AG, ein Computerunternehmen. Die deutsche, und ich weiß gar nicht mal, wie man das jetzt ausspricht, Babcock AG, das ist ein Maschinenbauer. Und die Feldmühle Nobel Holding AG, ein Papierhersteller. Also euch geht es wahrscheinlich wie uns, noch nie gehört. Das waren mal die großen Giganten der deutschen Wirtschaft. Tatsächlich sind nur noch 12 der damals 30 Gründungsmitglieder heute im DAX vertreten. Der Rest aufgekauft, fusioniert, pleite oder in der Bedeutungslosigkeit versunken.
Und mit diesem wunderschönen Gefühl der absoluten Hoffnungslosigkeit und Depression sagen wir Tschüss und bedanken uns ganz herzlich. Gregor, irgendwelche letzten Worte von dir?
Nee, rest in peace, Kodak. Tschüss.
Tschüss.
Macht's euch schön.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.